Schämst du dich manchmal? Doch, ne? Das passiert manchmal, sich zu schämen. Kommt mal vor. Man schämt sich, weil einem irgendwas Peinliches passiert ist, was andere gesehen haben, oder weil man sich komisch oder vielleicht sogar falsch verhalten hat, schämt man sich. Oder manchmal schämt man sich auch wegen eines anderen, den man kennt, mit dem man gemeinsam unterwegs ist, oder das Fremdschämen. Ja? Kennt ihr das? Und so ähnlich ging es wahrscheinlich auch einem jungen Mann namens Timotheus. Timotheus, und ich lese uns mal den entsprechenden Bibeltext aus 2. Timotheus 1 ab Vers 8. Hier schreibt der Apostel Paulus: So schäme dich nun nicht des Zeugnis unseres Herrn noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters, Christus Jesus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer. Um dieser Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Wenn man das so liest, dann denkt ihr vielleicht, Jens, mal langsam. Das müsste ich jetzt alles nochmal Stück für Stück, der Reihe nach im Einzelnen, Satz für Satz. Aber Satz für Satz kann man da gar nicht sagen. Im Griechischen ist das nämlich alles ein Satz. Die deutsche Übersetzung hat wenigstens 3 Sätze draus gemacht. Aber der ganze Text ist im Griechischen ein Satz. Ja, das müsste ich nochmal in Ruhe betrachten. Und stellt euch vor, genau das habe ich heute Morgen mit uns vor. Satz für Satz, Stück für Stück, das nochmal anzuschauen. Der Apostel Paulus errichtet sich mit seinem Brief an Timotheus. Die beiden, die kannten sich schon so circa 16, 17 Jahre lang. Paulus hat auf seiner 2. Missionsreise den Timotheus entdeckt, könnte man sagen, hat ihn mitgenommen, ausgebildet, zugerüstet für den Dienst, und dann hat er ihn ausgesandt in eine eigenverantwortliche Aufgabe, in einen Dienst in das damalige Gebiet Asien, nicht zu verwechseln mit dem heutigen Kontinent Asien, sondern Kleinasien, da die Gemeinden, ihr wisst das. Und Paulus war begeistert von diesem Timotheus, hat ihn über die Maßen geliebt, seine Fortschritte, sein Glauben, und sogar an eine andere Gemeinde an die Philipper, schreibt er einmal: Ich habe keinen ihm Gleichgesinnten. Ja? Kein anderer ist so wie dieser Timotheus. Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Also das war zwischen den beiden, zwischen Paulus und Timotheus, ein super Verhältnis gewesen, eine herzliche Verbundenheit. Paulus hat sich für ihn eingesetzt, war sein, heute würde man sagen, sein Mentor gewesen. Und jetzt hatte Timotheus Eigenverantwortung in Kleinasien. Man nimmt an, in Ephesus war er tätig gewesen. Doch jetzt schreibt er ihn hier im Vers 8: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Timotheus schämt sich? Kann das sein? Oder wie kann das sein? Jemand, der so eine Ausbildung genossen hat, bei dem wohl einflussreichsten Apostel, Gemeindegründer, jemand, der sich so bewährt hat auch und jetzt eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen durfte, übernommen hatte, übertragen bekommen hatte. So jemand sollte sich schämen wegen des Zeugnisses unseres Herrn. Da sollte man doch eigentlich meinen, dass es ja wie so ein Draufgänger vorbrecht, ein Glaubensheld. Eigentlich sollte das nicht sein. Doch hat doch jeder Nachfolger Jesu durch die Taufe im Heiligen Geist Kraft bekommen, um gerade Zeugnis zu geben für Jesus. Gerade um ein Zeuge zu sein. Sollte da nicht viel mehr Begeisterung, auch Freude, ja sogar ein Drängen in uns sein, diese Botschaft von Jesus weiterzugeben, voranzutreiben? Wie bei den Aposteln, die wir das lesen, Apostelgeschichte 4, Vers 20. Denn es ist uns unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Sie hatten ein Drängen in sich gehabt, trotz Strafandrohung. Aber hier muss Paulus schreiben, schäme dich nicht, schäme dich nicht. Weil das Leben und die Situationen verändern sich. Leben und Situation verändern sich. Nicht selten auch Leidenschaft und Begeisterung verändern sich. Oder bin ich der Einzige, der das immer mal so erfährt? Vielleicht war Timotheus, oder war es schon lange her, wo er so eine letzte erfrischende Begegnung auch mit Jesus gehabt hat. Vielleicht war das schon eine Weile her, schon lange her, wo auch du vielleicht das Eingreifen Gottes erlebt hast, eine Gebetserhörung erlebt hast. Und ein Stück weit ist es ja auch normal, dass wir, wenn wir lange mit Jesus unterwegs sind, lange schon Christ sind, dann passiert eben nicht ständig so aufregende, spektakuläre, spannende, den Glauben bestätigende Dinge in unserem Leben, in unserem Alltag. Manchmal vergeht eine Woche wie die andere, ein Monat nach dem anderen, ein Jahr, die Jahre vergehen. Man geht in die Gemeinde, geht auch in den Gottesdienst. Und wenn der Pastor genug bettelt, dann macht man auch mal was, ja, arbeitet man auch ein bisschen mit. Aber was ist das für Unterschied manchmal, wenn ich das so sehe, zu welchen, die ganz neu zum Glauben gekommen sind, wo die Begeisterung noch frisch ist? Ein Verlangen, etwas zu wirken, etwas mitzuteilen, von sich Zeugnis zu geben. Die fragen sich vielleicht, schämen, warum? Jesus Christus, das ist doch das Beste, was den Menschen passieren kann. Ja. So ging es mir zumindest. Wir haben ja manchmal so die Vorstellung, na ja, bei den ersten Christen in der Zeit der Bibel, da war diese Botschaft vom Kreuz noch nicht so peinlich gewesen. Ja? Habt ihr manchmal solche Gedanken? Damals war es noch einfach, so brennend für Jesus unterwegs zu sein wie die Apostel. Da klang das noch nicht so verrückt und so verstörend wie heute in unserer Gesellschaft. Nein, die Botschaft des Evangeliums fanden auch schon damals die Leute mindestens befremdend, wenn nicht sogar komisch oder irre. Schon Paulus musste sich sagen lassen vor dem Prokurator Festus, du bist von Sinnen, hat er zu hören bekommen, der gute Paulus. Du bist von Sinnen. Und selber schreibt er ja auch, das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Ja? Torheit. Wie kann man das glauben? Das klingt völlig daneben, unsinnig, dumm, aber es geht weiter. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Dann verändert sich plötzlich alles, wenn du es ergreifst. In dem Moment, wo du es erlebst und ergriffen hast, sieht die Sache anders aus. Es wird dir zur Gotteskraft, die dein Leben voranbringt und gestaltet. Das Wort vom Kreuz. Aber nur die reine Information, das reine Wissen darum, merkwürdig, klingt komisch, abartig eigentlich, so eine Geschichte. Ein Mann aus Nazareth, junger Mann, behauptet von sich, Gottes Sohn zu sein. Letztendlich muss er die Konsequenz tragen, stirbt am Kreuz. Dann soll er wieder auferstanden sein? Auferstanden aus den Toten? Nee. Glaub, was du willst. Es ist sonderbar, herausfordernd. Den Glauben herausfordernde Botschaft. Ja. Also wundern wir uns nicht, wenn die Leute abfällig reagieren, das Ganze für absurd oder unglaublich finden, was wir weiterzugeben haben. Und dennoch, nicht schämen. Dennoch nicht schämen, weil du bist nicht für das Resultat verantwortlich, was die Menschen mit der Botschaft machen, sondern du bist nur der Verkündiger, der das Zeugnis gibt. Ja. Nicht schämen. Nicht schämen. Mit Mut und Freimut. Aber auch das kann nachlassen. Unser Mut und unser Freimut kann nachlassen. Kann sogar verloren gehen. Verloren gehen. Warum? Warum ist das so? Kann es sein, dass wir langjährigen Christen schon lange keine begeisternde Begegnung mehr mit Jesus hatten, die uns so richtig vom Hocker haut? Diese Kraft Gottes gar nicht mehr so erleben in unserem Leben. Es ist vielleicht schon lange her, wo du eine wunderbare Heilung erlebt hast. Oder wo Gott dein Gebet erhört hat. Etwas Besonderes, etwas dir Auffallendes getan hat in deinem Leben. Vieles, was Gott tut, fällt uns ja gar nicht auf. Oder nehmen wir als normal, als selbstverständlich hin. Oder ist es vielleicht schon lange her, dass die Last der Sünden wie ein Stein von deinem Herzen fiel? Auch das ist ja so ein Erlebnis, was mich zumindest begeistert hat. Dann wird man stiller, schaltet in den Schongang, die Begeisterung geht verloren. Macht vielleicht nur noch Dienst nach Vorschrift, nur wenn es sein muss, unbedingt. Anwesend ist man, wenn es nichts Besseres gibt. Und immer öfter findet man auch was Besseres als Gottesdienst und die Gemeindeversammlungen. Öfters lässt man es sein mit dem Zeugnis, mit dem Weitersagen der frohen Botschaft. Man wird müde oder hat Mühe auch zu erzählen von dem, was man glaubt, von dem, wo man eigentlich überzeugt ist oder überzeugt war, ja, dass die Erlösung allein in Jesus Christus zu finden ist. Schäm dich nicht deines Herrn. Schäme dich nicht des Wortes vom Kreuz. Braucht es da bei uns in unserem Leben eine neue Erfrischung? Eine neue Erfrischung, eine neue Erfahrung mit Gott? Ja. Frische Glaubensstritte und Erlebnisse. Aber die werden wir nur machen, wenn wir uns auch darauf einlassen. Nur wenn du den sprichwörtlichen Schritt aufs Wasser wagst, wirst du auch merken, dass es trägt. Also machst du nur Glaubenserfahrungen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn du in seinem Auftrag lebst und handelst. Ja, nur dann wirst du solche Glaubenserfahrungen auch machen. Erlebnisse mit Jesus, die dir bewusst machen, das ist die genialste Botschaft der Welt, die wir weiterzugeben haben. Die müssen alle Menschen hören. Ja. Und dann kann man über Scham überwinden, wenn die Kraft Gottes erlebbar ist. Schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, sagt Paulus, noch meiner seines Gefangenen. Wie kann man sich denn wegen Paulus schämen, habe ich mich gefragt. So ein großartiger Apostel und Mentor, wie kann man sich denn deswegen schämen? Man meint doch, Timotheus müsste eigentlich stolz gewesen sein, so eine Ausbildung zu bekommen, bei dem großen Apostel Paulus, ja, ihn zu kennen. Na gut, jetzt sitzt er im Gefängnis. Du kennst einen, der im Gefängnis sitzt? Ein Knasti? Peinlich. Wir wissen nicht genau, warum, was der Grund ist hier, wird uns ja nicht geschildert. Aber Paulus hatte den Verdacht, der gute Timotheus, er schämt sich meinetwegen. Er schämt sich meinetwegen. Weil ich ein Gefangener bin, sagte er. Weil ich das Evangelium oder wegen des Evangeliums wegen hier im Gefängnis rumsitze. Festsitze. Und vielleicht gibt es ja auch Mitgeschwister, deren du dich schämst. Kann das sein? Ist das schon mal vorgekommen? Dass du dich wegen deiner Mitgeschwister geschämt hast? So ein kantiger Bruder? Oder eine extravagante Schwester, mit der du lieber nicht evangelisieren willst? Das wird peinlich, oder? Schämst du dich für einen Bruder, eine Schwester? Solche Situationen, wo du am liebsten im Erdboden versinken willst, hast du das schon mal erlebt? Die lieben Geschwister, die lieben Heiligen. Oder vielleicht, wenn du mit mir unterwegs bist. Wenn du mit mir unterwegs bist und du kommst nicht drum herum, deinem Bekannten, den wir begegnen, zu erklären, das ist mein Pastor. Oh, peinlich. Der ist so eng mit dem Pastor? Na. Paulus schreibt, schäme dich nicht, weder des Herrn noch deiner Geschwister. Ja. Stehe zu dem Herrn, der dich erlöst hat, und stehe zu deinen Geschwistern, mit denen du jetzt verbunden bist. Und dann kommt die Alternative, ich lese weiter. Sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Wie bitte leiden? Also das hat man bei der Bekehrung niemand gesagt. Dir? Leiden. Leiden, das braucht doch keiner. Das sucht sich doch keiner freiwillig aus. Und auch ist auch nicht so, dass der Apostel Paulus das unbedingt gerne wollte, dass es ihm Spaß gemacht hätte. Immer wieder mal im Gefängnis rumsitzen, zwischendurch Verfolgung, mit Steinen beworfen zu werden, aus der Stadt rausgeworfen zu werden und. Ja. Er suchte nicht das Leiden, nein. Aber er wusste, wenn jemand das Evangelium verkündigt, dann hat es auch mit Leid zu tun. Dann kann das auch bedeuten, Nachteile in Kauf zu nehmen, etwas zu erleiden. Und es bleibt ja nicht die einzige Stelle in diesem Brief, wo Paulus darauf zu sprechen kommt. Im zweiten Kapitel fordert er Timotheus auf, nimm teil an den Leiden als ein guter Streiter Christi Jesu. Nimm teil an den Leiden. Mach mit. Scheu dich nicht davor. Oder dann im vierten Kapitel, ertrage Leid. Ertrage Leid. Du das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Ertrage Leid. Aber wer will das schon? Wer will das schon? Und indem man sich schämt und zurückzieht, nicht Farbe bekennt, versucht man ja, dem Leid aus dem Weg zu gehen. Die Unannehmlichkeiten zu meiden. Ja. Jetzt halte ich bloß meine Klappe. Sonst wird's unangenehm. Sonst habe ich zu viel Gegenwind. Zu viel Kontra. Leide mit. Das bedeutet, wie gesagt, Nachteile in Kauf nehmen. Das bedeutet, Konflikte auch auszuhalten. Das bedeutet Widerstand, Verfolgung. Bis hin zur Verfolgung. Und darauf wusste Paulus, muss ich mich einstellen. Das kann passieren. Das kann oder wird uns an anderer Stelle sogar versprochen, wird kommen. Verfolgung. Ja. Aber er tut es, weil er dem Herrn vertraut. Weil er weiß, das ist das Beste, was mir passieren kann, mit meinem Herrn unterwegs zu sein, seinem Evangelium zu verkündigen. Weil es ihm wert ist. Er macht es deutlich, es ist mir wert. Und dann beschreibt Paulus nochmal, wieso ihm das so viel wert ist, diese Botschaft. Vers 9 weiter. Der hat uns gerettet und berufen mit heiligem Ruf. Es ging um Rettung in unserem Leben. Rettung aus höchster Not. Nicht nur eine Kleinigkeit, nicht nur irgendwas, was vielleicht so bald schiefgelaufen wäre. Nein, es geht um Rettung aus Lebensgefahr bei dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Rettung aus Lebensgefahr. Ja. Und gleichzeitig ruft er uns. Wir sind berufen, zunächst erstmal in die Gemeinschaft hinein, die Gemeinschaft mit unserem Herrn, mit dem heiligen Ruf. Und wenn von heilig die Rede ist, dann ist immer etwas Besonderes gemeint. Gott hat etwas Besonderes auch mit dir vor. Du bist gerettet von Gott, du bist gerufen von Gott. Und das alles nicht nach unseren Werken. Das anzunehmen fällt uns ja oftmals schwer, ja, nicht nach unseren Werken. Vielmehr ist so diese Denke in uns verhaftet, wir müssten die Dinge verdienen. Ich habe mir es verdient. Ja. Geschenke annehmen, da wehren wir uns. Viel, viel wohler fühlen wir uns, wenn wir uns die Dinge erarbeiten können, verdienen können. Doch mit der Gnade Gottes, ihr Lieben, ist das nicht möglich. Versucht ja niemals, die Gnade Gottes irgendwie zu verdienen. In dem Augenblick, wo du anfängst, oder versuchst, die Gnade Gottes dir zu verdienen, verlierst du sie. Weil die Gnade ist nur Gnade, wenn sie dir geschenkt wird. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Also Gott hat vorsätzlich gehandelt. Ich hatte gestern mit meiner Frau die Diskussion, da war eine Sache, ich sage nicht so viel, da ging es darum, hast du jetzt vorsätzlich gehandelt oder war das aus Versehen passiert? Ja. In der Strafverfolgung unterscheidet man da zwischen vorsätzlich und leichtfertig oder wie nennt man das? Fahrlässig, genau, fahrlässig. Ja. Das ist ein großer Unterschied. In dem Fall ist das Vorsätzliche immer das Schlimmere. Ja. Doch bei Gott ist das Beste, was uns passieren konnte. Gott hat es sich vorgenommen, absichtlich getan. Ja. Er wollte dich retten. Er hat sich dafür entschieden. Und stell dir vor Grundlegung der Welt, da hast du noch nicht mal drüber nachgedacht. Da warst du noch nicht mal in Planung von deinen Eltern her. Ja. Da hat Gott sich schon festgelegt, Rettung für jeden Menschen. Er hat sich dazu entschieden vor Grundlegung der Welt. Stell dir das mal vor, was für eine Dimension. Man kann ja auch Gutes tun, weil es halt gerade einem so passiert, weil es sich so ergibt oder fromm gesagt, es sich so fügt. Ich habe schon manchen helfen können, weil ich gerade zur Stelle war, weil ich gerade an dem Ort war oder weil ich von einer Notsituation gehört habe. Aber das war nicht Vorsatz, das habe ich mir nicht jetzt vorgenommen. Vielleicht im besten Fall war es Hilfsbereitschaft oder Barmherzigkeit. Aber Gott tut das Gute, was er tut, mit langer Planung, mit Vorsatz. Er nimmt sich das vor, aus eigener Entscheidung heraus, aus tiefer Liebe und großem Interesse daran, uns zu retten, jeden von uns zu retten. Er tut alles, um uns bei sich zu haben. Nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Christus Jesus. Die Gnade Gottes hat einen Namen. Jesus Christus. Die Gnade Gottes hat einen Namen. Und sie war schon immer, schon vor ewigen Zeiten. Jetzt aber ist sie offenbart geworden im Sohn, in Jesus Christus, den Retter. Jetzt ist sie sichtbar geworden, erkennbar geworden und auch ergreifbar geworden für jeden Menschen. Diese Rettung, diese Gnade kann jeder ergreifen und erleben. Dieses Offenbarwerden bedeutet auch, Gott hat sich uns mitgeteilt in seinem Sohn. Die Gnade hat dich gefunden. Jemand hat auch dir davon weitererzählt. Es gab auch in deinem Leben jemand, der sich nicht geschämt hat, zumindest in dem Augenblick, als er dir von dieser Botschaft erzählt hat. Stimmt's? Manchmal hört man das so ja in Zeugnissen, da habe ich Gott gefunden, da habe ich mich entschieden. Das ist alles gut und richtig, vielleicht auch zum Teil, hat eine Berechtigung zumindest, aber eigentlich hat Gott dich gefunden. Gott hat dich gefunden. Ich zumindest kann das von meinem Leben her so sagen. Längst bevor ich auf ihn aufmerksam wurde, längst bevor ich mich überhaupt entscheiden konnte, hat Gott mich gefunden. Wir hätten Gott nicht gefunden, wenn er sich nicht uns offenbart hätte. Hat sich uns mitgeteilt, vor allem in seinem Sohn Jesus Christus, weil er wollte, dass du, auch du, ihn kennenlernst. Unseres Retters Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht. Der den Tod zunichte. Das ist ja das Problem der Menschen, der Tod. Mit dem Tod, so sagen viele, ist alles aus. Dieses Wort Tod bezeichnet aber auch gottfeindliche Mächte. Steht für alles Böse, für die Sünde. Genau genommen ist der Tod die Konsequenz der Sünde. Und Paulus sagt, das hat Jesus Christus zunichte gemacht. Zunichte gemacht. Die Macht des Bösen, in der wir gefangen waren. Es gibt eine Macht, die die Menschen dahingehend beeinflusst, immer wieder das Böse zu tun. Was richtig und gut wäre, wissen viele Menschen. Brauchst du bloß mal eine Umfrage machen. Viele wissen, was gut und richtig wäre. Aber die Umsetzung, da hapert's. Warum klappt das nicht? Weil es eine Macht des Bösen gibt. Eine Macht des Bösen. Und der kann sich der Mensch nicht selbst entziehen. Wir können uns noch so viel vornehmen, gute Vorsätze und gute Gesetze, was auch immer. Aber dieser Macht des Bösen kann sich kein Mensch von sich heraus entziehen. Aber die gute Nachricht ist, sie kann durch Jesus Christus überwunden und besiegt, oder beziehungsweise Jesus Christus hat sie schon. In Christus haben wir auch wir schon diese Macht überwunden und besiegt in unserem Leben. Er hat es getan, Jesus Christus, und das steht jetzt für jeden zur Verfügung. Allein, und das haben wir alle gemerkt, Gebote oder Lebensregeln allein hätten nicht gereicht. Selbst die warnenden Propheten waren zu wenig. Es musste einer kommen, einer in diese Welt kommen, der die Macht des Bösen zunichte macht. Und das ist Jesus Christus. Er hat es getan, die Macht des Todes zunichte gemacht. Deshalb hat er sein Leben gegeben, ist Mensch geworden zunächst einmal, um sterben zu können und dann wieder aufzuerstehen. Und damit war die Macht des Todes zunichte gemacht. Und gleichzeitig, wie wir es hier lesen, und gleichzeitig, oder noch nicht lesen, muss ich erst noch vorlesen, aber Leben und Unvergänglichkeit an Pflicht gebracht hat er durch das Evangelium. Leben, ewiges Leben, Unvergänglichkeit ans Licht gebracht, zugänglich gemacht für jeden Menschen. Ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott durch das Evangelium ist möglich geworden. Und das war ja dieser Begriff, Evangelium war ja dieser Begriff, mit dem die ersten Christen die Botschaft, also das alles, das, was sie weiter zu sagen hatten, zusammengefasst haben. Das war das Wichtigste. Das Evangelium, zu Deutsch gute Nachricht. Ja. Und diese gute Nachricht muss gehört werden, um darauf eingehen zu können, um das Menschen darauf eingehen zu können. Und deshalb war es Paulus und auch den anderen Aposteln so wichtig gewesen, darüber zu reden, sich eben nicht zu schämen, nicht zurückzuhalten, sondern freimütig davon zu erzählen, was Jesus Christus in ihrem Leben getan hat und was Jesus Christus für die Menschen, die das hören, noch tun möchte und vorhat. Nur wer die gute Nachricht hört, an sein Ohr dringt, dann kann es auch das Herz berühren und etwas in uns auslösen, etwas machen. Die gute Nachricht muss gehört werden. Man darf sich da nicht schämen. Und Paulus sagt über sich, für das ich eingesetzt worden bin, also für das Evangelium, als Herold und Apostel und Lehrer. Herold oder Verkündiger, Prediger könnte man auch sagen. Paulus wusste sich von Gott vorgesehen, von Gott eingesetzt, dafür das Evangelium zu verkündigen. Und weil er überzeugt war, dass es wichtig ist, dass es so dringend ist, dass es die Menschen hören müssen, war er bereit, dieses Leiden zu ertragen, das Leiden zu wählen, anstatt sich zu schämen. Er sagte sich, da lieber leide ich, ertrage dieses Leid, anstatt mich zu schämen und zurückzuhalten. Um dieser Ursache willen leide ich dies auch, aber ich schäme mich nicht, denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Er wusste, das bedeutet Ärger, das bedeutet Konflikte, das bedeutet Widerstand. Nicht alle werden begeistert reagieren auf das, was ich zu sagen habe. Darauf muss ich mich einstellen. Das war Paulus klar. Aber er ist bereit, diesen Weg zu gehen, weil es ihm wert war. Ihm wert war, diese Botschaft weiterzuerzählen, weil es ihm wert war, auch Unangenehmes zu ertragen, um des Evangeliums willen. Wisst ihr, indem wir bereit sind, auch Unangenehmes auf uns zu nehmen, Leid zu ertragen, zeigen wir unserem Herrn Jesus, es ist uns wert. Du bist uns das wert. Ja. Und deshalb schäme ich mich auch nicht, sagt Paulus. Ich gehe diesen Weg, nehme das auf mich, weil ich weiß, wem ich geglaubt habe, weil er dem Herrn vertraut. Hier ist eine Beziehung im Vordergrund. Eine Beziehung, die ihm wichtiger ist als alles andere. Ein Vertrauensverhältnis, was gewachsen ist, was auch in leidvollen Situationen trägt und durchhält und durch Leid nicht zerstört werden kann. Ich vertraue auf Jesus. Mein Ansehen, mein Wohlergehen sind nicht so wichtig. Wäre schön, aber nicht so wichtig, als wie zu Jesus zu stehen. Mich eben nicht zu schämen, mein Herr und Erlöser. Ich schäme mich nicht, weil Jesus Christus das Beste ist, was dieser Welt passiert ist. Ich schäme mich nicht, weil in dem Evangelium eine Kraft ist, die zunächst mein Leben verändert hat und eine Kraft, die auch das Leben aller Menschen verändern möchte. Die Kraft Gottes, die Leben neu macht. Jesus schämt sich unser nicht, unser aller nicht, vor dem Vater. Also wäre es nicht da auch dran, dass wir uns nicht schämen für unseren Herrn, vor den Menschen? Möge der Heilige Geist uns immer wieder Kraft und Freimut schenken, uns nicht zu schämen und diese Botschaft vom Kreuz weiterzuerzählen. Amen. Amen.